Heute sprechen wir mal über etwas, das für viele fester Bestandteil ihres Frühstücks ist, nämlich Müsli. Wir klären, was ihr da beachten könnt, damit es noch besser, gesünder und auch nachhaltiger wird.
Der Utopia Podcast. Einfach nachhaltig leben.
Hi, ich bin Clara und heute sprechen wir über ein Thema, auf das ich mich schon lange freue, nämlich Müsli. Darüber spreche ich mit meiner Kollegin Lena aus der Utopia-Redaktion. Hallo Lena.
Hi Clara. Ja, ich freue mich auch. Ich habe nämlich heute auch schon Müsli gefrühstückt, extra als Vorbereitung.
Ja, super.
Aber jetzt erst noch kurz Werbung. Bevor es losgeht, noch ein Hinweis von unserem Sponsor Rossmann. Rossmann wünscht einen guten Start in den Tag mit dem vielfältigen Müsli-Sortiment der Rossmann-Marke Enerbio. Wenn ihr Freude an bewusster Ernährung habt und Wert auf ein abwechslungsreiches Bio-Sortiment legt, dann probiert doch mal das Bioland Erdbeer-Crunchy oder das cremige Früchte-Porridge von Enerbio. Werbung Ende.
Okay, zurück zum Müsli. Wie ist das denn bei dir, Lena? Bist du dann ein Müsli-Fan oder hast du eine Müsli-Morgenroutine, weil du es ja heute auch schon gegessen hast?
Ja, genau. War aber nichts Besonderes, sondern ich liebe Müsli wirklich und ich esse es unter der Woche tatsächlich jeden Morgen auch zum Frühstück. Ich mische mir das dann immer selber zusammen und mache Haferflocken, Leinsamen, Nüsse, Sonnenblumenkerne, was ich so da habe und ein bisschen fertiges Biomüsli dann eigentlich immer rein. Dazu kommt dann noch Obst, je nachdem, was gerade Saison hat. Und deshalb freue ich mich da auch echt jeden Tag drauf, weil es durch das verschiedene Obst dann immer ein bisschen anders auch schmeckt. Und wie ist es bei dir?
Ja, bei mir ist es ähnlich wie bei dir. Also ich esse auch sehr oft unter der Woche Müsli zum Frühstück oder auch Brot, je nachdem, ob ich es halt gerade zu Hause habe. Und ich mische mir das Müsli auf Vorrat an, dann kann ich das in der Früh einfach nur noch mit Hafermilch übergießen und ich gebe dann auch noch Obst der Saison dazu, eigentlich so wie du. Also da ist auch Variation dann dabei. Und ich weiß, dass viele auch ein Glas Orangensaft zum Frühstück trinken und wir haben da übrigens eine Leserfrage dazu bekommen und deshalb klären wir am Ende der Folge die Frage, was da eigentlich besser für die Umwelt ist, also Konzentrat, Direktsaft oder sollte man den Orangensaft selber pressen? Also bleib dran, um die Antwort zu erfahren.
Ja, genau. Also dein Frühstück klingt auf jeden Fall auch richtig gut. Wie bei so vielen Themen ist es aber so, dass man auch hier sagen muss, Müsli ist nicht gleich Müsli. Denn es macht nämlich schon einen riesen Unterschied, ob ihr das Müsli jetzt dann irgendwie selber mischt, ob ihr es euch mischen lasst, ob ihr es im Bioladen kauft oder eben doch im Supermarkt mitnimmt. Ganz grundsätzlich kann man aber schon erstmal sagen, dass es gesund ist, morgens mit Müsli in den Tag zu starten, weil Müsli eben viele Inhaltsstoffe sind, die wir brauchen.
Ja, da sind zum Beispiel Kohlenhydrate drin, die liefern uns schnell verfügbare Energie. Außerdem brauchen wir Vitamine und Mineralstoffe für den ganzen Körper. Und Ballaststoffe wirken sich positiv auf die Darmgesundheit aus und außerdem sättigen die. Vielleicht ist Müsli deshalb so beliebt bei den Deutschen und ich glaube generell in der westlichen Kultur. Ich habe eine Statistik gefunden, die sagt, dass 17% der Deutschen meistens Müsli auf dem Frühstückstisch stehen haben. Also so ungefähr ein Fünftel. Das Problem ist hier nur, wenn wir einfach irgendein Müsli im Supermarkt kaufen, dann kann es sogar richtig ungesund sein. Das ist dann kein reichhaltiges Frühstück mehr, sondern eher eine überzuckerte Süßigkeit.
Ja, absolut. Deshalb sollte man da schon auch aufpassen, denn sogar im Bioladen kann auch echt viel Mist im Müsli sein, leider. Bei Schoko- und Knuspermüslis, glaube ich, kann man sich das noch relativ gut vorstellen, dass da viel Zucker enthalten ist, weil jetzt im Schokomüsli entweder viel zuckerhaltige Schokolade verwendet wird oder für diese Crunchy-Geschichten dann Getreide mit Zucker frittiert wird. Aber tatsächlich auch bei anderen Müsli-Mischungen ist oft richtig viel Zucker drin. Gerade auch bei Müsli speziell für Kinder und die sollten ja gerade eigentlich weniger Zucker essen. Ich habe zum Beispiel früher auch super gerne so sehr, sehr süße Müslis oder Cornflakes geliebt. Heute tatsächlich sind die mir viel zu süß und schmecken mir gar nicht mehr. Also das kann sich echt auch nochmal ändern. Gerade auch bei Fruchtmüslis kann viel Zucker sich verstecken, wo man sie vielleicht nicht unbedingt vermutet. Es lohnt sich dabei echt immer auf die Zutatenliste zu schauen.
Ja, und übrigens, auch wenn da nicht immer ausdrücklich Zucker draufsteht, hinter anderen Stoffen kann sich auch Zucker verbergen. Ich habe mal eine Liste mitgebracht. Und solche Begriffe, hinter denen auch Zucker steckt, das können sein Dextrose, Fructose, Glucose, Saccharose, Maltodextrin, Invertzuckersirup, Karamellzuckersirup, Glucosesirup, Honig oder auch Gerstenmalzextrakt. Also ihr seht ziemlich viele Begriffe und am Ende steckt eigentlich immer Zucker dahinter.
Ja, absolut. Da tricksen die vielleicht schon auch mal ganz gerne. Ansonsten hilft auch noch immer ein Blick auf die Nährstofftabelle, die ja auch immer auf jeder Verpackung eigentlich angegeben ist. Wenn da bei den Kohlenhydraten steht immer Kohlenhydrate und dann davon Zucker. Und wenn die Zahlen übereinstimmen, also fast alle Kohlenhydrate aus Zucker stammen, dann ist es auch nicht unbedingt gesund.
Ja, guter Punkt. Es muss ja auch nicht unbedingt noch zusätzlicher Zucker ins Müsli rein, weil man meistens ja eben noch frisches oder auch getrocknetes Obst reinpackt oder das in der Mischung auch schon vorhanden ist. Und das ist dann eigentlich süß genug und enthält eben auch Fruchtzucker und dann ist schon Zucker im Müsli drin.
Ja, da gebe ich dir total recht. Ein anderes Problem sind Müsli dann auch die Fette und da vor allem das Palmöl, weil Zucker ist ja eh ein Problem für uns beziehungsweise für unsere Gesundheit. Palmöl dagegen ist ein riesiges Problem für die Natur, denn das Palmöl, das stammt von Plantagen, also von Ölpalmenplantagen und für die wird in der Regel wertvoller Urwald gerodet. Das sind dann riesige Monokulturen, die alles andere verdrängen und darunter leidet das Klima, aber natürlich auch die Artenvielfalt und nicht zuletzt auch die Menschen vor Ort. Ich habe auch mal eine Zahl mitgebracht, die das vielleicht ein bisschen konkreter macht dann. Der WWF hat letztes Jahr berechnet, dass inzwischen weltweit auf einer Fläche von etwa 19 Millionen Hektar Ölpalmen angebaut werden. Zum Vergleich, das entspricht dann so ungefähr der Hälfte der Fläche Deutschlands. Das ist schon krass, oder?
Ja, das kann man sich eigentlich größentechnisch gar nicht wirklich vorstellen.
Ja, ich finde es auch immens. Also deswegen solltet ihr auf jeden Fall schauen, dass euer Müsli ohne Palmöl auskommt. Das steht bei vielen Produkten mittlerweile vorne schon drauf, dass es ohne Palmöl hergestellt wurde. Beziehungsweise im Unverpacktladen kann man ja auch einfach nachfragen, ob Palmöl im Müsli enthalten ist oder nicht. Und ansonsten hilft auch hier ein Blick auf die Zutatenliste. Da muss es nämlich angegeben sein. Und auch im Bio-Müsli ist es übrigens nicht automatisch so, dass da kein Palmöl drin steckt. Aber wenn hier Palmöl verwendet wird, dann beziehen die Biohersteller natürlich das Palmöl aus Bioplantagen. Die sind dann ökologisch und verantwortungsvoll bewirtschaftet. Wen es genauer interessiert, wir machen zum Thema Palmöl eine eigene Folge bald, weil einfach das ein Riesenproblem ist und viele da, glaube ich, die Zusammenhänge noch nicht so wirklich kennen. Also wird auch eine spannende Folge.
Genau, hört da gerne mal rein. Ich bin auch schon gespannt auf die Folge. Jetzt wissen wir, was in ein Müsli nicht rein soll, aber kommen wir mal zu den Dingen, die gerne rein dürfen. Bei Getreide zum Beispiel ist es super, wenn auch Vollkorn mit dabei ist. Ansonsten eignen sich Hafer, Dinkel, Weizen, Roggen oder auch Gerstenflocken oder auch eine Mischung daraus, je nach eurem Geschmack. Getrocknete Früchte sind dann ebenfalls eine gute Zutat für Müsli, weil sie Vitamine und Mineralien liefern. Aber Achtung, die sind natürlich auch sehr reich an Zucker, weil sie beim Trocknen ja kein Wasser mehr enthalten und dann schrumpfen und der Zucker ist dann ziemlich konzentriert da drin. Da muss man ein bisschen aufpassen, aber die Alternative, vor allem jetzt im Sommer, sind natürlich saisonale frische Früchte oder Beeren. Das ist dann gesünder.
Und sehr lecker.
Ja, da stimme ich dir total zu. Wir haben übrigens einen Saisonkalender für euch. Da könnt ihr immer sehen, was gerade Saison hat. Den könnt ihr euch gratis als PDF runterladen oder auch ausgedruckt bestellen. Und den Link findet ihr in den Shownotes. Ich habe den immer am Kühlschrank hängen und dann weiß ich immer, was gerade Saison hat. Finde ich total praktisch.
Genau, bei mir hängt der auch in der Küche, einfach um nochmal nachzuschauen, auch vom Einkaufen oder so, was man sich dann wirklich jetzt nochmal holt.
Ja, da hat man das wirklich so auf einen Blick. Ja, neben dem Obst gibt's dann noch Nüsse und Samen, zum Beispiel Walnüsse oder Leinsamen und Sonnenblumenkerne. Die mache ich auch immer in meine Müsli-Mischung rein. Die sind super, weil sie hochwertige und ungesättigte Fettsäuren enthalten. Und ungefähr als Größenordnung insgesamt, wenn ihr nicht wisst, wie viel ihr da jetzt zusammenmischen sollt, eine Portion Müsli, die umfasst ungefähr 70 bis 100 Gramm. Aber es kommt natürlich auch darauf an, wie viel Hunger ihr habt, wie groß ihr seid, wie anstrengend eure Tage sind und so weiter.
Genau, also Müsli darf man dann, wenn es eine gesunde Müsli-Mischung ist, vielleicht auch ein bisschen mehr zugreifen.
Genau.
Auf jeden Fall ist es gut, wenn ihr bei all diesen Zutaten, die die Clara jetzt aufgezählt hat, auch auf Bioqualität achtet, weil im konventionellen Anbau wird das Getreide dann oft mit Kunstdüngern oder mit chemisch-synthetischen Pestiziden behandelt und das gefährdet die Böden, die Gewässer und die Artenvielfalt. Also achtet da entweder auf das grüne Biosiegel oder, wenn ihr es noch besser machen wollt, dann schaut direkt nach Biosiegeln, die dann noch ein bisschen strenger sind. Das ist dann zum Beispiel Naturland, Bioland oder Demeter. Wir haben euch übrigens auch unsere Bestenliste in den Shownotes verlinkt. Da zeigen wir euch empfehlenswerte Müslis. Und ihr könnt das Müsli natürlich auch einfach selber mischen, so wie es wir auch machen. Dazu einfach dann eine Getreidemischung kaufen, die ihr mögt, und die anderen Zutaten hinzufügen. Entweder morgens direkt in die Schale oder eben als Vorrat in einen luftdichten Container. Das hält sich wirklich lange. Es gibt auch Anbieter, so wie meinmüsli.com, die das für euch machen und zusammenmischen, die jetzt speziell sogar mit Bio-Zutaten. Das ist natürlich entspannter, aber relativ teuer. Und für die Experimentierfreudigen unter euch, ihr könnt sogar die Müsli-Flocken selber machen aus dem Getreide, und zwar mit so einer Flockenquetsche. Das ist aufwendiger, aber wenn ihr wirklich viel und oft Müsli esst, tatsächlich noch nachhaltiger. Ich habe es aber selber ehrlich gesagt auch noch nicht probiert.
Ich auch nicht, aber was praktisch daran ist, kann ich mir denken, dass man halt Verpackungen auch spart.
Also klar, das stimmt.
Tolle Option. Und apropos Essen, also kommen wir jetzt zu diesem Punkt von den Inhaltsstoffen hin zum Essen. Damit das Müsli nicht zu trocken ist, braucht man natürlich etwas Flüssigkeit, wenn man das dann frühstückt. Die meisten verwenden da Milch oder Joghurt, und auch hier gilt natürlich, schaut gerne, ob es irgendwie nachhaltiger geht. Bei Fruchtjoghurt müsst ihr zum Beispiel darauf achten, dass da ziemlich viel Zucker drin ist, also das ist für euren Körper dann nicht so nachhaltig. Aber vielleicht auch mal eine Option im Winter, wenn es nicht so viel frisches Obst gibt. Bei Milch und Joghurt könnt ihr außerdem darauf achten, keine Produkte aus der hochgezüchteten Massentierhaltung zu kaufen. Also habt hier unbedingt die Bio-Siegel im Blick. Das unterstützt dann eine artgerechtere Tierhaltung. Und dann gibt's natürlich das ganze Thema vegan und da mittlerweile auch tolle Milch- und Joghurt-Alternativen. Die sind jetzt nicht automatisch alle nachhaltig, da gibt's auch große Unterschiede. Zum Beispiel könnt ihr Hafermilch einigermaßen regional kaufen. Hafer wird ja auch hier bei uns angebaut. Bei Mandeln und Soja sieht das aber schon anders aus. Also unser Tipp, geht lieber in einen Bioladen und kauft dort möglichst regionale Produkte. Das ist eigentlich so die beste Lösung insgesamt. Wir haben übrigens eine extra Folge zu den Milchalternativen gemacht. Checkt die gerne mal aus. Das war die Podcast-Folge Nummer 51. Die findet ihr auch verlinkt in den Shownotes. Oder als letzte Option, ihr könnt natürlich vegane Milch- und Joghurt-Alternativen auch selber machen. Dafür verlinken wir euch auch Rezepte. Das ist billiger und spart Verpackung, und ihr könnt genau so viel zubereiten, wie ihr braucht.
Ja, das stimmt, das sind gute Tipps. Aber tatsächlich essen viele Leute Müsli ja gar nicht so, wie wir es jetzt bisher beschrieben haben. Also selber mischen und dann mit Milch und Joghurt in die Schüssel. Sondern der Riesentrend der letzten Jahre ist ja eigentlich schon eine ewig lange Tradition, die jetzt wieder angesagt ist, nämlich der Haferbrei.
Ja, stimmt. Wobei man das eher unter Porridge oder Oatmeal jetzt eigentlich kennt, nicht unter dem alten Haferschleim-Kennwort. Also da hat ein richtiges Rebranding stattgefunden, und eine Sache, die früher maximal uncool war, ist heute wieder super hip. Eigentlich bedeutet es aber alles dasselbe. Es ist am Ende einfach ein Brei aus Haferflocken oder Getreide und verschiedene Toppings noch drauf.
Genau, ja, schon witzig. Haferbrei oder Haferschleim klingt so gar nicht lecker und appetitlich, aber Porridge ist natürlich dann schon cooler. Genau, so oder so werden da die Flocken eben meist gemahlen oder geschrottet, angeröstet und mit Wasser oder Milch aufgekocht. Und der dicke Brei, der dann entsteht, eben den kombiniert man, wie die Clara schon gesagt hat, mit Toppings wie jetzt Obst, Trockenfrüchte, Nüsse, Gewürze oder wie man auch möchte. Porridge selber machen ist echt recht einfach, es dauert nicht lang, und in vielen Ländern gehört das auch einfach zur morgendlichen Routine dazu. Ich finde Porridge vor allem dann im Winter echt richtig lecker, weil es warm ist und auch warm macht und super schnell geht. Ich mische am liebsten Wasser und Milch, so gerne auch Hafermilch, dann zur Hälfte jeweils, und mache noch ein bisschen Zimt mit rein und dann noch ein paar Apfelspalten. Dann schmeckt das Ganze richtig lecker.
Klingt echt gut, ja.
Drei einfache Rezepte haben wir euch da auch noch in den Shownotes verlinkt. Außerdem dann noch ein bisschen außergewöhnlicheres Rezept, nämlich Porridge mit Zucchini. Das nennt man dann Soats. Was ich richtig cool finde, ist, dass man den Porridge eben cool an die Jahreszeit anpassen kann. Also im Sommer eben mit leckerem Obst oder Beeren aus der Region und im Winter dann schön heimelig mit Zimt und Nelken zum Beispiel.
Ja, übrigens kann man Porridge mittlerweile auch schon fertig angemischt kaufen. Also ohne die Flüssigkeit, die gibt man dann noch dazu und kocht es auf. Aber hier gilt eigentlich dasselbe wie beim Müsli. Achtet einfach auf die versteckten Zusatzstoffe, vor allem eben Zucker und Palmöl. Und insgesamt auch auf Siegel wie Bio und Fairtrade, wenn möglich.
Ja, genau, ist ein wichtiger Tipp. Ich habe mir tatsächlich noch keine fertige Mischung gekauft, sondern kaufe mir einfach die Bio-Haferflocken und mache das dann selber, weil ich auch die Porridge-Mischungen dafür fast zu teuer finde, nur weil es Porridge draufsteht und nicht mehr Haferflocken. Ich glaube, du machst es genauso, oder?
Ja, genau. Also wie beim Müsli mische ich mir das auch für den Porridge dann selber an. Eine Sache müssen wir jetzt noch klären. Vielleicht habt ihr euch das auch schon gefragt. Es gibt ja noch einen Begriff, den wir hier noch nicht angesprochen haben, und zwar Granola. Also was ist jetzt eigentlich Granola? Das hört man ja auch immer wieder.
Ja, das stimmt. Also Granola ist ein bisschen so, als würde man sich so die gesündere Version von einem Crunchy Müsli dann selber mischen. In den USA zum Beispiel ist das auch total angesagt. Im Wesentlichen besteht Granola aus Nüssen, Samen, Kernen, Haferflocken und Früchten. Das Besondere oder das Wichtige ist dann die Herstellung, weil die Flocken im Ofen mit Honig oder Kokosöl gebacken werden.
Ja, das kann man übrigens auch selber machen. Man mischt dann einfach die Zutaten zusammen, ihr verteilt die dann auf einem Backblech, gebt Honig und flüssiges Kokosöl drüber, dann vermischt man das. Und wenn ihr das dann 8 Minuten ungefähr in den heißen Ofen gebt, dann müsst ihr es einmal noch wenden, noch einmal so ungefähr 8 Minuten backen, dann ist es eigentlich fertig. Das wird dann knusprig und da bilden sich auch so Klümpchen. Mhm. Und sobald es abgekühlt ist, könnt ihr das abfüllen und es hält sich so für 2 Wochen ungefähr, vielleicht sogar ein bisschen länger. Ich habe das auch öfter probiert, aber mir war es dann am Ende zu aufwendig, das immer im Ofen zu rösten. Und deswegen mische ich mir jetzt nur einfaches Müsli an, aber probiert's gerne mal aus.
Vielleicht fürs Wochenende, wenn man ein bisschen mehr Zeit hat.
Ja, genau, sowas Besonderes. Also sowohl Porridge, Granola als auch das klassische Müsli, das sind eigentlich alles ein super Frühstück. Aber viele essen das Frühstück ja gar nicht zu Hause, sondern zum Beispiel bei der Arbeit oder in der U-Bahn. Und da ist dann ja auch die Frage, wie kriegt man das dahin? Also geht to go dann auch nachhaltig? Hast du da irgendwelche Tipps, Lena?
Ja, auf jeden Fall. Also das geht nachhaltig oder nachhaltig, ja. Wovon wir auf jeden Fall schon mal abraten würden, sind die fertigen To-Go-Müslis aus dem Supermarkt, weil die in der Regel ungesund sind und einfach auch wirklich eine Menge Verpackungsmüll produzieren.
Ja, und wie gesagt, sind die halt auch viel teurer, als wenn man sich das selber anmischt.
Das stimmt. Und die nachhaltigste Variante ist in dem Fall, wenn man das Müsli mitnehmen möchte, eigentlich irgendwie auch die billigere, eben dann einfach in den eigenen Becher abfüllen und einpacken. Am nachhaltigsten ist da einfach leere Schraubgläser zum Beispiel zu benutzen. Die hat man ja oft eh schon zu Hause. Da kann man dann Milch und Joghurt entweder in extra Becher geben oder wenn man keinen weiten Weg hat, einfach gleich mit rein. Es gibt aber auch richtig coole Lösungen, speziell für Müsli. Das sind dann so Schraubgläser, die oben noch so einen extra Einsatz für Flüssigkeiten drin haben, dass man das eben schon nicht vermischt, sondern dann eben, wenn man dann in der Arbeit angekommen ist, kann man dann die Milch frisch über das Müsli kippen. Das ist übrigens auch für Salat zum Beispiel, fürs Dressing dann super, wenn man das dann frisch erst drauf kippt. Wir haben euch da auch einen Artikel dann dazu verlinkt. Man kann es natürlich auch andersrum denken. Wenn ihr das Müsli sowieso immer erst in der Arbeit frühstückt, dann könnt ihr euch natürlich auch einfach dort ein großes Glas Müsli deponieren und es dann frisch zubereiten. Müsst ihr natürlich daran denken, dass euch das niemand wegfuttert. Vor Corona habe ich es tatsächlich auch immer so gemacht, dass ich ein Müsli und einen Joghurt im Büro hatte und dann einfach frisch noch einen Apfel, eine Pflaume oder was auch immer mitgenommen hat und mir reingeschnippelt habe. Durch Corona bin ich jetzt irgendwie nicht mehr jeden Tag im Büro, deshalb fülle ich mir jetzt immer das Müsli schnell an Bürotagen daheim ab und nehme es dann in einer kleinen Box mit.
Ja, ich habe hier auch immer von meiner Mischung so eine Flasche davon abgefüllt, dann habe ich hier immer ein bisschen Müsli, Milch ist im Kühlschrank und dann kann ich mir das auch immer hier im Büro frisch anmischen, wenn ich irgendwie noch ein zweites Frühstück brauche.
Ja.
Das war's eigentlich schon mit dem Müsli. Lena, hast du noch irgendwas, was wir jetzt vergessen haben? Vielleicht irgendeinen geheimen Tipp, Lieblingstopping oder Zubereitungstrick, der mein Leben besser machen würde?
Also ich weiß ja nicht, wie geheim das ist, aber wenn es draußen schon wirklich kalt ist, dann wärme ich mir die Milch tatsächlich vorher noch mal ein bisschen auf und gebe auch einen Schuss Zimt mit rein. Das irgendwie schmeckt dann das Frühstück gleich so ein bisschen nach Weihnachten und man fühlt sich wohler. Und was ich neu für mich entdeckt habe, sind tatsächlich Dinkelflocken. Die schmecken eigentlich wie die gezuckerten Kellogg's Max von früher, sind halt nur gesünder. Mm. Das hat mich tatsächlich gefreut. Das habe ich letztes Jahr irgendwie mal entdeckt.
Das muss ich ausprobieren.
Mhm. Und was wir tatsächlich noch gar nicht besprochen hatten, fällt mir noch ein, sind die Overnight Oats. Das ist dann ein weiterer Trend wie der Porridge und das Granola. Man bereitet da einfach am Abend vorher schon das Müsli für den nächsten Tag zu. Da braucht ihr wirklich einfach nur Haferflocken, also die Oats und die Milch. Mandelmilch zum Beispiel schmeckt da echt lecker. Und das mischt ihr im Verhältnis 1:3 in ein Glas und in eine Schüssel und gebt es dann über Nacht in den Kühlschrank. Und da quellen dann die Flocken richtig schön auf. Entweder könnt ihr das dann pur essen oder ihr gebt eben noch ein bisschen frisches Obst dazu.
Ja, super Tipp. Das passt ja eigentlich gut zum To-Go-Thema von vorhin. Dann kann man das schon angemischt mitnehmen einfach.
Ja, genau. Und hat morgens dann keinen Stress.
Ja. Dann kommen wir mal zum Orangensaft. Da wollten wir ja die Frage klären, was ist besser, gekauft oder gepresst, Konzentrat oder Direktsaft?
Ja, die Antwort ist da tatsächlich gar nicht so eindeutig oder gar nicht so einfach, aber generell lässt sich sagen, dass wir Orangensaft wirklich in Maßen konsumieren sollten, denn Orangensaft ist bei uns super beliebt. Pro Kopf trinken wir da in Deutschland tatsächlich fast 9 Liter im Jahr, was ich gar nicht so wenig finde. Mhm. Und der ist halt nicht besonders nachhaltig, denn meist kommt der Saft aus Brasilien, das heißt, die Transportwege sind schon mal echt lang und man hat dann eben die Entscheidung zwischen Direktsaft, das ist dann Orangensaft, der direkt vor Ort und vor dem Transport gepresst wird und als Saft zu uns kommt, und eben Saft aus Konzentrat, der wird dann erst nach dem Transport bei uns wieder zu Saft gemacht. Damit ist der Direktsaft dann ein bisschen gesünder, aber im Transport ist nicht ganz so nachhaltig, einfach weil das halt schwerere oder größere Mengen sind, die dann transportiert werden müssen, als beim Konzentrat, und das verursacht dann natürlich mehr CO2.
Ja, ich habe mich auch ein bisschen in die Sache reingelesen hier zur Vorbereitung. Das Interessante ist, es gilt eigentlich für beide Arten, also Konzentrat und Direktsaft. Die kommen beide meist von Firmen, die riesige Monopole in Brasilien haben. Das heißt, die Arbeitsbedingungen sind eigentlich bei beiden schlecht. Die Umwelt wird mit Pestiziden belastet. Deshalb ist es da so wichtig, bei Orangensaft auf Bio und auch Fairtrade zu achten. Das Problem ist aber, leider gibt es kaum Säfte, die beide Siegel haben. Also man muss da am Ende immer abwägen.
Ja, ist tatsächlich ein bisschen schade. Eine andere Möglichkeit, die man dann noch hat, ist Saft aus Bio-Orangen selber zu pressen. Da kann man dann nämlich auf die Qualität der Orangen selber achten. Und die Orangen selber kommen dann eben nicht erst aus Brasilien, sondern halt zumindest aus Spanien oder Italien. Das ist natürlich nicht ganz so weit. Die werden dann meist mit dem LKW zu uns transportiert. Und das ist tatsächlich gar nicht mal so viel nachhaltiger, als sie mit dem Schiff jetzt zu transportieren. Ein bisschen nachhaltiger ist es aber schon. Da ist es halt nur wirklich wichtig, dass die Orangen aus Europa kommen und nicht jetzt aus Südafrika. Und eben, dass es Bio-Orangen sind. Im Grunde kann man aber, also zusammengefasst kann man sagen, so super viel nimmt sich das alles überhaupt nicht, egal ob ich jetzt ein Konzentrat oder einen Direktsaft kaufe oder mir meinen Orangensaft selber frisch presse. Der SWR hat in einem Beitrag zum Thema dann sogar berechnet, dass 1 Liter Orangensaft etwa so viel CO2 verursacht, als würde man etwa 3,5 Kilometer mit dem Auto fahren. Irgendwie schon ein bisschen verrückt.
Ja, das ist eigentlich echt viel. Da denkt man gar nicht dran, wenn man den Orangensaft trinkt eigentlich. Nee. Was man jetzt noch abschließend sagen kann, ist eben, achtet am besten auf Siegel, also Bio und oder Fairtrade, weil es eben kaum beide zusammen gibt, und trinkt Orangensaft einfach in Maßen. Man kann ja zur Abwechslung vor allem im Sommer frische Früchte essen oder sich dann Smoothies aus saisonalem und regionalem Obst machen, auch wenn das eingefroren ist. Oder ihr steigt ab und zu auf heimischen Apfelsaft um. Das ist da eine gute Alternative.
Genau, und schmeckt ja eigentlich genauso gut. Das war's dann auch schon wieder mit dem Utopia-Podcast für diese Woche. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren, ihn gerne auch zu bewerten. Und über Feedback und Vorschläge freuen wir uns wirklich jedes Mal. Schickt die gerne einfach an redaktion@utopia.de, betreff Podcast. Bis zum nächsten Mal.
Macht's gut.
Der Utopia-Podcast. Einfach nachhaltig leben.